hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Campus-Podcast.
Einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite.
Ja, gegenüber von mir sitzt der wunderbare Timo aus dem Studiengang Sportjournalismus und Sportmarketing.
Und ich habe die Bea an meiner Seite.
Ebenfalls aus dem Studiengang Sportjournalismus und Sportmarketing.
Ganz überraschend.
Genau, unser neuer Podcast startet mit dem Hintergrund, dass wir zurzeit ein TV-Projekt haben, begleitet vom wunderbaren Dozenten Herrn Oehrichs.
So ist es, mit dem wir einen Campusbeitrag für das Campus TV erstellen wollen, wo wir verschiedene Sportthemen letztlich begleiten.
Genau, und jetzt das TV-Projekt ist auch relevant für unsere Klausurprüfung, ne?
Für unsere berufspraktische Übung, ja, die wir im Mai bei ihm abgeben müssen.
Genau, und das ist so aufgebaut, dass wir Studierenden unterschiedliche Gruppen haben, wo wir verschiedene Themen betreuen müssen. Es gibt, Timo, ordne mal kurz ein, was für Themen haben wir?
Also ich selber bin mit Nils zusammen in den USA gewesen, habe da eine Reporterschalte zu den NBA-Playoffs gemacht, die Mitte April in etwa starten. Dann haben wir ein breites Themenspektrum rund um den Fußball von der Fußball-EM, die im Sommer ansteht, über den ersten FC Köln als lokalen Verein hier, der die Stimmungslage bestimmt.
Thema Abstiegskandidat, ja oder nein? Oder doch Europa, man weiß es gar nicht.
Das war tatsächlich unsere ursprüngliche Ausgangslage, ja, da wo der FC dann noch im Tabellenkeller stand. Mittlerweile sieht es ja eher danach aus, dass man womöglich sogar nochmal um Europa mitspielen kann.
Ja, also es ist auf jeden Fall alles eng.
Das auf jeden Fall. Und dann haben wir noch als anderen lokalen Verein, den wir hier begleiten und um auch mal auf eine andere Sportart zu blicken, den VfL Gummersbach als Handball-Zweitligist, der um den Aufstieg mitspielt und als Traditionsverein in die Handball-Bundesliga zurück möchte.
Genau, also wenn ich mich richtig erinnere, dann will die Gruppe das so ein bisschen begleiten, das Training begleiten, ein paar O-Töne dazu einholen, genau.
Genau, so wie ich es auch verstanden habe, mal mit Pressesprecherinnen, Spielern und so weiter sprechen, um da mal einen Überblick zu erhalten.
Genau, dann haben wir noch das Thema Schiedsrichter. Hast du gerade nicht angesprochen,
ja.
Genau. Das betreue ich, dieses Thema, mit zwei Jungs aus dem Studiengang. Genau, dann Thema Schiedsrichter ist ja auch immer eine aktuelle Sache, auch jetzt gerade mit rassistischen Beleidigungen und Hetzen und so weiter. Wie schwer hat es ein Schiedsrichter eigentlich? Ist egal, ob Kreisliga oder Profifußball.
Ich glaube, das Problem an der Sache ist einfach, wenn wir das Bild aus dem Profifußball auf den Amateurfußball eben projizieren. Also wenn man sagt, dass sich die Spieler aus dem Amateurbereich die Fußballprofis als Vorbilder nehmen. Das war ja auch die sehr hitzig geführte Debatte übers Meckern jetzt Anfang der Rückrunde, was neu eingeführt wurde. Dass man da eben aufpassen muss, wie sehr die Vorbildfunktion eines Fußballprofis eben darunter leidet und welche Auswirkungen das eben für den Amateurfußball hat.
Genau, also du bist ja selber auch Trainer.
Richtig.
Bei einer Jugendmannschaft, das ist ja nochmal was anderes. Ich weiß nicht, da gibt es viele Eltern, ich will jetzt hier keinem zu nahe treten, aber es gibt viele Eltern, die da echt auch ordentlich dahinter stehen und ordentlich Dampf machen. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist.
Ja, also gefühlt sind tatsächlich manche Eltern leidenschaftlicher dabei, als es die Kinder sind. So, ne? Und dann wirklich da am Spielfeldrand stehen, nur am Anfeuern, was dann aber auch teilweise natürlich gegen den Schiedsrichter. So, bei uns wird es jetzt immer mehr, dass eben dann auch, also es ist eine C-Jugendmannschaft, wo dann immer mehr auch Schiedsrichter eben angesetzt werden, die dabei sind.
Und tatsächlich schon?
Ja.
Also früher war das ja so, dass auf die Eltern selber gepfiffen haben oder halt eben die Trainer?
Das tatsächlich gar nicht. Also das hatten wir jetzt so in den 6 Jahren, glaube ich, die es mittlerweile sind, hatten wir jetzt zumindest keine Eltern, die gepfiffen haben. Wenn, dann waren eben es wir Trainer, also immer die Gastmannschaft eigentlich soll das Ganze übernehmen. Und du hast halt viele Eltern, die einfach da auch dann ja sehr stark Einfluss nehmen und dann natürlich auch, wenn mal irgendwas nicht passt so und gerade wenn es irgendwie ein wichtiges Duell ist, da Einfluss nehmen. Und ich glaube, das zieht sich durch den Amateurfußball durch. Also das ist nicht nur Jugend, das ist natürlich dann auch irgendwann Herren, wenn wir darüber sprechen. Bei den Damen wahrscheinlich genauso. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da ist.
Also wir hatten in der Kreisliga hatten wir tatsächlich ganz oft gar keine Schiedsrichter. Also ich spiele auch im Damenbereich Fußball, genau. Wir hatten oft gar keine Schiedsrichter, da musste das sogar unser eigener Trainer machen, was sehr problematisch ist, weil du halt als Trainer automatisch auch die Mannschaft ein bisschen zurechtweist und sagst, hey, guck mal hier, die 10, die ist frei, das darf nicht sein. Ist dann auch für die Gegner schwierig, die dann oft gesagt haben, hey, das geht so nicht, du bist Schiedsrichter, du musst unparteiisch sein.
Ach so.
kann ich auch verstehen. Ich meine, du erwartest ein faires Spiel und das ist halt, er meint es ja gar nicht böse in dem Moment, aber es ist halt auch einfach nicht garantiert, dass er irgendwie fair pfeifen kann.
Das kann ich tatsächlich aus meiner Erfahrung auch sagen. Also ich musste dann natürlich auch schon pfeifen so und natürlich nutze ich dann diese Möglichkeit. Ja. So, du kannst als Trainer, der dann in dem Moment pfeift, kannst du einen ganz anderen Einfluss auch nehmen, ja, auf natürlich. Das Spiel, ne? Ja. Wenn du nicht nur an der Seitenlinie stehst. Also ich setze es mir selber als Ziel, irgendwo neutral zu sein und versuche, die Dinge objektiv zu sehen so und darf mir dann auch von meinen Spielern anhören, dass ich vielleicht meine Abseitsstellung oder so übersehen habe bei uns, wo wir dann auch tatsächlich ein Tor oder so kassiert haben. Passiert halt so, ne? Ich habe keine professionelle Ausbildung, aber es geht mir auch genauso, dass ich dann wirklich versuche, eben als Schiedsrichter irgendwo auch noch nebenher ein bisschen zu coachen, wenn es möglich ist, so, weil es irgendwo dann meine Natur ist. So.
Ja, richtig. Also das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Du kannst einfach, auch wenn du es willst, du bist immer noch in der Rolle als Trainer, deine Jungs stehen auf dem Platz oder bei uns die Mädels. Und dann ist es natürlich, bist du dann auch in einem Moment aufs Spiel fixiert und dann siehst du vielleicht auch einen Foul nicht, weil du es auch nicht sehen willst, weil es dein Spielfluss beeinträchtigt, ne?
Ja.
Ja, und ich glaube, auch bei den Herren ist das so, wenn wir jetzt nochmal einen Kreis zurückmachen zu unserem Seniorenbereich. Ich erinnere mich an ein Spiel, da hat unsere erste Mannschaft gegen einen örtlichen Rivalen gespielt, also es war Derby, es war eine hitzige Stimmung und da war natürlich ein Schiri angesetzt, das ist bei den Jungs in der Kreisliga eh immer der Fall.
Ja.
Man kennt die Schiedsrichter teilweise auch, also so in den Kreisen sind das immer die ähnlichen.
Genau.
Und da ist ein Spiel tatsächlich eskaliert, also dann hinterher auch mit Polizei und, ne? Also es war schon hart. Und ich glaube, dass du es als Schiedsrichter, egal ob du jetzt professionell ausgebildet bist oder nicht, hast du es immer schwer und du machst dich immer angreifbar, also du hast eine unheimlich große Fläche, dich angreifbar zu machen.
Ja, das du bist halt, egal wie du es machst, so, du machst es für eine Mannschaft eigentlich nicht richtig, so im Endeffekt. So in einer Mannschaft passt dann irgendwas nicht, selbst wenn es nur Kleinigkeiten sind, die sich dann irgendwie auch hochschaukeln. Also das ist dann auch wieder, um den Bogen auf die Bundesliga zu spannen. So. Die Ausgangsszene war ja da mit Gladbach gegen Leipzig, das Topspiel damals, so, wo sich Player über ein nicht gegebenes Foulspiel aufregt. Dafür dann die gelbe Karte bekommt, dann nochmal abwinkt, als er die Karte bekommt und dann sofort gelb-rot sieht. Es sind halt Kleinigkeiten, die da den Ausschlag geben. Und irgendwo finde ich es gut, wenn wir versuchen, die Schiedsrichter zu schützen.
Auf jeden Fall.
So, weil die können im Endeffekt nichts dafür. Die machen ihren Job und wir sind eigentlich auf sie angewiesen. Weil ganz ehrlich, wenn wir keine Schiedsrichter hätten, so wie soll dann der Sport funktionieren?
Gar nicht. Einfach gar nicht.
Ja. Und von daher ist es, glaube ich, schon wichtig und sicherlich auch ein interessantes Thema, was wir da in der Sendung haben werden.
Auf jeden Fall. Also du hast auch verschiedene Aspekte, ne, um drauf zu gucken. Wir haben halt selbst in einem Studiengang viele, die Fußball spielen oder gespielt haben oder Handball auch. Und dann, das ist natürlich super, den Vergleich zu ziehen und zu gucken, okay, wie realisiert das ein Fußballspieler in dem Moment, der davon immer betroffen ist und wie schätzt es ein Schiedsrichter ein? In jedem Fall muss er diese Entscheidung nachweisen und nachvollziehbar machen können, weil sonst ist es halt schwierig. Aber ich glaube, Schiedsrichter haben es echt schwer und ich möchte da auch nicht irgendwie drinstecken müssen. Also ich möchte nicht die Rolle des Schiedsrichters übernehmen müssen.
Nee, ich sag dir auch ganz ehrlich, aus meiner Erfahrung ist es nicht unbedingt dankbar, dann in diese Rolle reinzugehen. Also ich habe lieber, natürlich ist es für den Verein, für uns dann auch immer zusätzliche Kosten, so, ne, den du für den Schiedsrichter bezahlen musst, aber ich habe lieber wirklich einen angesetzten Schiri, der dann neutral ist, aber auf den ich mich verlassen kann und als dass ich selber irgendwo in der Verantwortung bin.
Ja, also bei uns ist tatsächlich auch eine Schiedsrichterin im Kreis.
Ja, könnte bei uns, doch, wir wurden auch schon, ich glaube, von zwei Schiedsrichterinnen gepfiffen.
Genau, also bei uns sind es überwiegend Männer, auch viele schon im Rentenalter, die das einfach so machen, um ein bisschen Geld nebenher zu verdienen. Auch eine gute Sache, ist dann halt auch schwierig, dann wird auch des Öfteren ein Abseits mal nicht gesehen, weil der Radius, der Bewegungsradius halt eher gering ist.
Den, ne? Mittelkreis umfasst, ja.
Richtig. Und das ist halt auch schwierig dann, aber am Ende ist man doch froh, sie zu haben, weil sie auch irgendwie Spielführer sind und halt auch eine klare Linie da zeigen.
Auf jeden Fall, ja. Das denke ich auch, dass das einerseits eben wirklich ein immer weiter aktuelles Thema ist. Also das ist kein Thema, was, selbst wenn es irgendwie mal ruhiger ist, wenn wir keine Themen haben sollten, so, was immer noch eine gewisse Relevanz hat und was wirklich interessant ist, auch einfach.
Denke ich auch. Was auch ein Thema immer sein wird, ist Abseitsregelung.
Ja.
Gerade schon mal kurz angesprochen. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich finde die Abseitsregelung heutzutage, ich werfe jetzt mal einen Blick auf den Profifußball, sehr schwierig. Also da ist das ja wirklich eine Millimeterentscheidung und dann ist irgendwie so die Fingerspitze im Abseits und dann wird es reklamiert und so weiter.
Ich sehe es tatsächlich, also es hat sich ja durch den VAR dann auch viel verändert, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob wir dieses Thema wirklich jetzt im Detail anschneiden wollen.
Positiv und negativ verändert, sind wir uns einig.
Aber zumindest, was das Abseits eben angeht, ich vertraue da schon irgendwo drauf, dass wir die kalibrierten Linien eben haben mittlerweile, wo in der Bundesliga ja zumindest, im Pokal war es ja beispielsweise in Saarbrücken nicht der Fall, dass man da eben kalibrierte Linien hat, dass man sich darauf eben verlassen kann, dass bis zu einem Millimeter-Zentimeter-Bereich eben das Ganze akkurat gemessen wird.
Ja gut, ich sehe das ein bisschen anders. Also Ich stimme dir einerseits zu, weil ich finde, okay, es gibt diese Abseitsregel und die muss auch konsequent eingehalten werden. Ich finde aber auch, dass es keinen Sinn macht, wenn du mit einer Armlänge, also du bist aus der Bewegung, dein Arm macht so die Bewegung ins Abseits, damit kannst du ja kein Tor schießen.
Ja, Moment, aber der Arm zählt ja in dem Fall nicht. Es zählt
ja,
nur,
aber die aktive Bewegung zum Ball.
Ja, es zählt aber nur der Körperbereich, mit dem du ein Tor erzielen darfst. Wenn beispielsweise der Arm weiter vorne ist, dann zählt der Arm nicht, sondern deine Fußspitze, deine Kniespitze, dein Kopf.
Ja, aber also oft wird dann doch so pauschal entschieden. Zumindest habe ich den Eindruck.
Ja, wenn, dann wird es tatsächlich, also zumindest das ist jetzt so mein Verständnis von der Regel, dass es dann falsch vom Kommentator übermittelt wird. Also so ja, wie ich es verstanden habe, ist es von der DFL tatsächlich so vorgegeben, dass eben der Punkt entscheidend ist und was dann eben auch bei dem Videobeweis überprüft wird, mit dem du ein Tor erzielen darfst.
Ja, genau, weil also oftmals ist es ja wirklich so, dass dann so Millimeter entscheidend, ja. Da finde ich, das ist halt schwierig.
Ist ein schwieriges Thema, ja, sehe ich genauso. Auch da kann, also ich glaube, wenn ich mich jetzt da wieder in die Lage des Schiedsrichters hineinversetze, dann natürlich habe ich jetzt nicht auf Profiniveau gepfiffen, habe keine Schiedsrichterausbildung und so weiter, aber ich glaube, dass ein Schiedsrichter trotzdem dankbar für die Hilfe einfach ist. So, selbst wenn es bei den Fans für Aufsehen sorgt und auch viel Kritik sicherlich daran aufkommt, aber als Schiedsrichter bin ich sicherlich dankbar für die Hilfe einfach, weil Fehler sind menschlich so und absolut. Jeder Schiedsrichter macht Fehler und natürlich können auch nicht alle Fehler durch den Videobeweis verbessert werden, aber es macht halt irgendwo, ja, vielleicht nicht zwingend immer den Sport gerechter, aber es hilft den Schiedsrichtern so. Und
ja, natürlich.
Wenn wir auf diesen Punkt wieder zurückkommen, ne, es ist dann irgendwo, wir sind auf die Schiedsrichter angewiesen so und es macht da einfach viel Sinn.
Ja, nur leider sehen das nicht alle Fans so,
ja,
auf dieser Metaebene, wie du es jetzt eingeschätzt hast.
Ja,
das,
ja,
ist
klar.
Halt unheimlich schwierig, ist auch allen gerecht zu machen. Aber das ist auch ein bisschen das, was den Fußball ausmacht. Eine Emotion, Fehlentscheidung auch irgendwo, ne? Weil ich meine, es gibt überall eine Mannschaft, die schon mal von Fehlentscheidungen profitiert hat. Müssen wir uns ja nichts vormachen.
Ich glaube, wenn wir vielleicht da jetzt auch den großen Bogen so ein bisschen spannen, eben was dann. Du sagst jetzt gerade, es sind viele Fans, die sich irgendwie damit beschäftigt haben, damit auseinandergesetzt haben. So.
Ja, müssen sie.
Es wird natürlich noch mehr werden, wenn wir jetzt dann eben wieder auf unsere Sendung so ein bisschen blicken und an die Fußball-EM denken, die wir dann auch, ja, wieder mit der Umfrage, stimmt, als, ja, Thema haben. Ne? Da ist dann wirklich jeder wieder ein Fußballexperte und setzt sich mit der Europameisterschaft auseinander. So, meint da, er wüsste die Aufstellung besser, er wüsste jede Entscheidung besser. So, das wird natürlich dann noch mehr im Sommer zum Thema. Ich weiß nicht, wie sehr du dazu stehst, wie du mit den Nationalmannschaften dich auseinandersetzt, ob das für dich überhaupt noch ein Thema ist oder ob du auch eher sagst, zumindest ist das mein persönlicher Eindruck, dass ich eher in die Richtung gehe, mich weniger mit der Nationalmannschaft auseinanderzusetzen, dass mir der Vereinsfußball deutlich wichtiger geworden ist.
Ja, also ich bin da ganz in deiner Nähe irgendwie. Also Ich finde, es ist okay, wenn ich im Urlaub bin, ich gucke WM, EM, was auch immer, man ist in der Gruppe zusammen, alle unterstützen ein Team, dieses Feeling ist ja schon da. Das, was aber eben die Sache nicht so schön macht, ist eben, dass alle Fußballexperten sind, jetzt in Anführungsstrichen, da weiß jeder alles besser und ah, ich hätte das so und so gemacht, beschäftigen sich aber nicht mit lokalem Fußball. Das finde ich dann halt immer so ein bisschen zwiespältig. So. Ich mag das absolut nicht.
Ich auch nicht. Also ich bin da auch niemand, der gerne dann irgendwie auf ein Public Viewing oder so geht und sich da irgendwie mit, was weiß ich, zig Hunderten oder gar Tausenden dann zusammen ein Spiel anguckt, weil dafür, weiß ich nicht, glaube ich einfach, dass ich mich zu sehr für Fußball interessiere, also ich, dass ich mich dann nicht darüber aufregen könnte, wenn jemand da irgendwo den größten Quatsch von sich gibt, so, um
ja,
es mal
also
ganz einfach zu sagen.
Wenn ich die Wahl habe oder mich entscheiden müsste, würde ich mich auch für Bundesliga entscheiden. Also ich bin ja, Fan von Bundesliga.
Ja.
Ich finde einfach, also ich bin auch auf so einem Standpunkt so support your local team.
Ja.
Also genau deswegen bin ich ja auch in meinem Verein, meinem Heimatverein so engagiert und ehrenamtlich tätig, weil das eben genau die Basis vom Fußball ist.
Ja.
Und deswegen, ich liebe das, ins Stadion zu fahren, in der Kurve zu stehen, mein Team zu unterstützen und einfach ein Teil davon zu sein. Und ich liebe diese Rivalität und so. Aber also andererseits mag ich auch dieses gemeinsame Public Viewing. Das, was du nicht so gern magst, mag ich schon, weil ich einfach so ein Typ bin oder so eine Frau. ich mag das einfach, mit Freunden zusammen zu sein und dann mit einem Bierchen da zu sitzen. Ich denke dann immer an so warme Sommernächte und so.
Da ist für mich aber dann tatsächlich ein Unterschied. Also ich sag mal, mit Freunden zusammen gucken finde ich okay. Aber wenn es dann halt wirklich groß geht, also ich denke dann beispielsweise...
Keine Großveranstaltung.
Ja, genau. Also ich habe jetzt keine Lust, beispielsweise war es bei uns früher so, dass wir auf den Marktplatz gegangen sind und da dann eben, keine Ahnung, 100, 200, 300 Leute waren, die eben dann gemeinsam das Spiel geguckt haben. Das ist für mich dann persönlich zu viel. Mit Freunden zusammen gucken bin ich auch ganz entspannt. So, das finde ich eigentlich ganz angenehm. Das macht mir dann größtenteils auch Spaß, weil eben es die meisten Freunde dann auch eben Fußball interessiert sind.
Ja, gut. Es ist halt, diese Gratwanderung ist relativ schmal, ne? Also du kannst natürlich auch mit Freunden zum Public Viewing gehen.
Ja.
Dann ist es eine Großveranstaltung, aber du bist trotzdem mit deinen Freunden im engsten Kreis und so.
Ja.
Nee, aber zur Ausgangsfrage zurück. Also wie gesagt, ich bin Fan von der Bundesliga. Das ist auch das, was mich interessiert. Wenn mein Spiel im TV läuft, ne, jetzt von Deutschland oder so, dann bleibe ich da auch und gucke das. Aber nicht aus Interesse an der Mannschaft, sondern aus der Interesse an dem Sport.
Ja. Ja, würdest du sagen, dass das in letzter Zeit bei dir abgenommen hat, dann das Interesse an der Mannschaft?
Also ich erinnere mich gerne an die WM 2006 zurück im eigenen Land. Da war das Ding an der Sache war einfach, es war in Deutschland, es war ein mega nicer Sommer, also es hat echt Bock gemacht, rauszugehen. Die Stimmung war halt überall da, du hast dich damit identifiziert. Aber umso weiter oder umso älter ich geworden bin, umso weiter entfernt ist das.
Ja.
Weil ich mich zunehmend mehr mit Bundesliga beschäftige, auch jetzt durch den Studiengang und so weiter. Du kriegst nochmal einen ganz anderen Blick auf die Sachen. Ja, also nicht nur als Fan, sondern auch als Journalist.
Mhm.
Obwohl wir es jetzt, man kann sich schon Journalist nennen, aber
es
ist halt...
Es ist mal das Ziel dann. Wirklich
genau.
Du
hast schon mal Erfahrung in dem Bereich gemacht. Und du siehst so die verschiedenen Sachen. Aber trotzdem, also es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube aber, dass es nicht nur uns beiden so geht, sondern ganz, ganz vielen Menschen in Deutschland, dass sie sagen, okay, nee, WM, EM ist eigentlich gar nichts mehr für mich. Das ist nur noch, keine Ahnung, wie die das alle nennen.
Ich glaube, es stört viele auch einfach daran, dass dann wirklich so jeder sich zu einem Experten selber kürt. Ne?
Ja,
so, das ist, glaube ich, auch... Vielleicht auch so unterschwellig bei dir das Thema so, ne? Du interessierst dich eigentlich das ganze Jahr über für Fußball, für deinen Verein, für deine Mannschaft. Und es ändert sich dann eben irgendwie zu so einem großen Turnier, dass dann auf einmal jeder noch dazukommt so und meint, er wüsste da alles besser. Dass man da eben dann irgendwann sagt so, ja, sorry, aber du setzt dich mit der Thematik eigentlich gar nicht auseinander. So, ist schön, dass du dich dafür interessierst. So, guck es, hab da Spaß dran, so, aber für mich ist die wahre Leidenschaft dann einfach der Bundesliga-Fußball so.
Ja, richtig. Ja, doch, also so, das ist ganz gut auf den Punkt gebracht eigentlich.
Ja, wenn du an unsere Fragestellung dann so ein bisschen für die TV-Sendung zurückdenkst, was erwartest du da für ein Resultat? Also einerseits eben, wie schneidet Deutschland bei der Europameisterschaft ab und wer gehört dann wirklich zu den Favoriten?
Ehrlich gesagt, kann ich das nicht einschätzen. Also ich habe auch nur kurz gesehen, in welcher Gruppe Deutschland ist. Mhm. Ich weiß nicht, also natürlich gönne ich das den Deutschen, bla bla, so.
Ich meine, allein das wird ja wahrscheinlich schon eine große Herausforderung. Eben durch die aufgeblasene EM kommen natürlich wahrscheinlich die ersten drei in der Gruppe weiter, wenn man sich nicht zu sehr die Punkte mit Unentschieden wegnehmen sollte.
Ja.
Aber sofort mit Frankreich den amtierenden Weltmeister, mit Portugal den Titelverteidiger, also den Europameister, in der Gruppe zu haben, hätte einfacher kommen können.
Ja, natürlich. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde die Schweiz unheimlich sympathisch. Also ich darf mich jetzt outen, ich bin Gladbach-Fan und in der Gladbacher Mannschaft sind ja auch einige Schweizer und ich weiß nicht, die sind da gerade ziemlich spielbestimmt. Also ich denke an Jan Sommer, an Dennis Zakaria und so weiter, die machen das Spiel gerade in Gladbach und natürlich hängt da auch so ein bisschen das Herz an der Schweiz. Ne? Also ich habe damit absolut gar nichts zu tun. Ich finde nur die
Spiele. Du warst noch nicht in der Schweiz zum Urlaub machen.
Nee, war ich tatsächlich noch nicht, ich war nur in Rom letztes Jahr.
Ach so, ja.
Aber auch nicht zum Urlaub machen, sondern Europa League.
Europa League, bei der Roma, ja.
Als Roma, genau. Ja, was? Wie schätzt du das denn ein? Also, Gegenfrage.
Also, ich verfolge es jetzt auch nicht mehr so aktiv.
Ja.
Allerdings kann ich mir jetzt auch kein Abschneiden wie bei der letzten Weltmeisterschaft von den Deutschen vorstellen. Also, ich meine, die Gruppe ist schwierig. Aber
auf jeden Fall.
Ein Weiterkommen sollte schon drin sein, allein wenn man denkt, dass man wirklich eine talentierte Mannschaft wieder jetzt am Start hat, so mit vielen jungen Talenten, die jetzt dann eben wahrscheinlich auch ihr erstes Turnier spielen werden, wie Leroy Sané, Kai Havertz.
Die zurzeit in ihrer absoluten Bestform präsent sind in der Bundesliga.
Also gerade wenn man jetzt irgendwie an Havertz denkt, wie sehr der in der Rückrunde mit Kritik niedergeschrieben wurde, so, ne? Das ist ganz normal für so einen jungen Spieler. Und jetzt in der Rückrunde wieder komplett aufblüht, einer der besten Bundesligaspieler ist und da wirklich, ich denke, sein Ticket für die Europameisterschaft sicher hat mittlerweile.
Müsste. Also die Sache ist halt, das sind super Einzelspieler, gar keine Frage, müssen wir nicht drüber diskutieren. Die Frage ist halt, ob das im Kollektiv funktioniert.
Ja, ich würde die Deutschen auch nicht als Titelfavorit sehen.
Wen siehst du als Titelfavorit?
Ich würde wahrscheinlich mit den Franzosen gehen. Wobei ich da sagen muss, dass ich Deschamps nicht für einen besonders guten Trainer halte. Also ich glaube, dass das Potenzial der Mannschaft liegt noch weitaus höher, als man es in den letzten Jahren gezeigt hat. Obwohl man muss dazu als Einschränkung sagen, dass man Weltmeister ist.
Ja.
Und trotzdem würde ich eigentlich sagen, dass das Potenzial der Mannschaft, was man auch für Fußball spielen kann, noch deutlich höher ist.
Ja, also mal schauen, was sie dieses Jahr abliefern. Ne?
Ja, also ich würde mit denen rechnen. Portugal würde ich nicht dazu zählen. Das war auch für meinen Geschmack so vor 4 Jahren dann ja mittlerweile. So ein bisschen eine Überraschungsmannschaft. Ich glaube, die Spanier muss man wieder auf dem Zettel haben.
Ja, definitiv.
Die haben immer wieder gute Talente, die auch nachkommen. Da ist auf jeden Fall was möglich. Und dann kann man sicherlich auch wieder von einer Überraschungsmannschaft ausgehen. Sowas, was zu Wales vor 4 Jahren geschafft hat.
Ja.
Die dann auf einmal auch im Halbfinale, glaube ich, was standen. Ich glaube, die haben im Viertelfinale Belgien damals ausgeschaltet. Sowas ist wieder möglich, vielleicht durch die Norweger mit Haaland.
Ja, der ist ja auch wieder grandios.
Da sind natürlich einige Talente mit dabei, wenn man jetzt auch noch an Ødegaard denkt, der von Real ausgeliehen ist in Spanien.
Also ist auf jeden Fall vielversprechendes dabei, ne?
Ja, also ich denke, da wird bei der Umfrage sicherlich bei uns auch ein spannendes Ergebnis dabei rumkommen. Gerade auch was das Ergebnis eben angeht, wie man die Deutschen einschätzt. So.
Ja.
Gibt es welche, die wirklich denken, man scheidet in der Vorrunde aus, vielleicht Achtelfinale Schluss, oder eben ist dann doch irgendwo der Optimismus so groß, dass man sagt, man kommt ins Finale, man spielt um den Titel mit. Den teile ich jetzt so zumindest selber noch nicht.
Müssen dann die Fußballexperten vor Ort einschätzen.
Ja, da haben wir ja dann unsere Studenten gehabt. Ich glaube, der Janne und der Lars waren das, die die Umfrage durchgeführt haben.
Die sind gerade eben losgezogen mit Angel und Equipment und schauen, was die so für Stimmen eingefangen haben.
Genau.
Auf welchen Beitrag freust du dich am meisten? Auf deinen eigenen.
Ja, das ist natürlich irgendwo thematisch das Thema, was mich am meisten begeistert hat.
Erklär es doch den Zuhörern kurz.
Also ich habe zufälligerweise bin ich mit Nils zusammen, auch einem unserer Kommilitonen.
Grüße gehen raus an Nils.
Im Februar in die USA geflogen, eigentlich als Urlaub geplant und dann durch das Angebot von Herrn Ulrichs eben genutzt, um dann vor Ort eben eine Reporterschalter zu drehen. Wir hatten es eh vorgehabt, dass wir zum Basketball gegangen sind in Los Angeles. Wir sind nach Los Angeles geflogen, waren da bei den LA Clippers.
Okay.
Die auch ihr Playoff-Ticket mittlerweile mehr oder weniger sicher haben, auch wenn sie gestern das Stadtduell gegen die Lakers verloren haben.
Mann, oh Mann.
Ja, als bekennender Fan ist man da etwas...
Ich muss ehrlich gestehen, vom Basketball habe ich echt absolut gar keine Ahnung.
Das ist, glaube ich, geht aber vielen in Deutschland so. Also das ist immer noch so ein bisschen eine kleine Randsportart, auch wenn es wahrscheinlich irgendwo nach dem Fußball dann irgendwann als eine der beliebteren Sportarten noch durchgeht. Auf jeden Fall war das eben für mich einerseits ein wirklich einzigartiges Erlebnis, eben vor Ort da zu sein. So, und
glaube ich dir sofort.
Ja,
scheint also, sehr imposant.
Ja, das gerade, wenn man irgendwie die Mannschaft und den Sport so seit mehreren Jahren schon ein bisschen verfolgt hat und dann irgendwo sich selber so ein bisschen der Traum entwickelt, dass man das einfach mal live erleben möchte. So, es ist ganz anders noch als hierzulande irgendein normales Fußballspiel. So, dass man wirklich einfach das ganze Spiel wird einfach zu einem Event aufgebaut. So, es ist zwar nur eines von 82 normalen Spielen, bevor es dann wirklich um die Meisterschaft und so weiter geht. Aber jedes Spiel irgendwo hat da seinen eigenen Event-Charakter. So, es ist ganz anders und auch wirklich dadurch interessant eben zu sehen im Vergleich zum Fußball eben, mit dem ich eben auch hier groß geworden bin.
Würdest du denn sagen, dass das auch in Deutschland so gemacht werden sollte? Also würdest du nach wie vor so ein großer Fan vom projizieren wir das dieses Spektakel mal auf den Fußball? Wenn im Breitensport so ein Verein oder eine Mannschaft so groß ins Detail gerückt wird, ins Licht gerückt wird, wärst du Fan davon, wenn das immer so imposant und so groß aufgezogen wird?
Boah, ich glaube nicht, dass es im Breitensport allein möglich ist. So, dafür sind da einfach, ich glaube, das kannst du zumindest hierzulande, nur im Spitzensport wirklich, könntest du es umsetzen. Und ich glaube, dass es dann nicht auf wirklich so viel Zustimmung eben treffen würde, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, das hatte ich mit Nils dann auch vor Ort so ein bisschen besprochen, dass man dort eben als Fan, als Zuschauer vor Ort in der Arena einen ganz anderen Eindruck eben hat, so während wir hierzulande wirklich da mit Fankultur und so weiter gesegnet sind, mit wirklich vielen Gesängen, mit Choreos und so weiter, die wir aus dem Fußballstadion kennen, ist das halt wird das dort vor Ort, wenn dann durch die Vereine so ein bisschen gemacht. Ne? Das beispielsweise bei unserem letzten Spiel wurden dann für die ganze Arena quasi Rucksäcke ausgelegt, die eben von einem Spieler dann gestiftet wurden und so weiter, die mit einer bestimmten Aktion und so weiter verbunden waren. Okay. Aber es geht eigentlich dort mehr vom Verein aus und der Fan an sich ist mehr so wirklich Event-Fan-mäßig, also was man an Stimmung so mitbekommen hat, sei es, wir waren in Los Angeles, wir waren dann einmal beim Eishockey in Anaheim, das ist ein Vorort von Los Angeles, und in Las Vegas beim Eishockey. Da war Las Vegas tatsächlich die beste Stimmung, so, aber das kann man ganz ehrlich auch nicht mit dem Fußball hierzulande vergleichen. Da sind wir einfach wirklich mit einer Fankultur irgendwo gesegnet, die einfach sehr emotional ist, die sehr leidenschaftlich den Sport verfolgt. Sodass ich glaube, wenn man es versuchen würde, das umzusetzen, dass man sagt, man macht das Spiel selber noch mehr zu einem Event, es würde nicht auf wirklich so viel Zustimmung treffen, weil eben die Fans hier noch eine ganz andere Rolle haben.
Ja, dieses Football is for you and me, not for fucking industry, ne?
Genau, ja.
Das trifft eigentlich. Ja, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Jetzt sind wir irgendwie total abgeschweift. Wir waren gerade bei eurem Basketballthema in den USA und sind wieder beim Fußball gelandet. Wie kann das denn sein?
Ich glaube, das sieht man ja dann auch wieder an unserer Sendung einfach, was für Themenschwerpunkte wir irgendwo gesetzt haben, dass der Fußball hierzulande einfach irgendwo nicht nur die populärste Sportart ist, sondern auch wirklich irgendwo in den Medien sehr, sehr stark repräsentiert ist. So, das können wir sicherlich dann auch, ich meine, ich glaube, dass das Basketballthema haben wir damit mehr oder weniger schon abgehakt. Also ich kann es vielleicht noch ganz kurz erklären. Wir waren eben dann vor dem Staples Center Und haben eine kurze Reporterschalte gedreht. Wer
war der Reporter, du oder Nils?
Ich stand tatsächlich vor der Kamera, Nils hat die Kamera gehalten.
Und wie hast du dich gefühlt? Sorry, wenn ich jetzt diese einhake, aber ich finde das immer mega interessant.
Ist komisch im ersten Moment so, ne, weil du halt dann deine Umgebung gar nicht so wirklich wahrnimmst. Du achtest dann wirklich nur noch, also ich habe auf die Kamera geachtet und auf Nils und dahinter war dann eben quasi so eine Straße, die quer ging, aber die wegen dem Spiel eben abgesperrt ist. Also ich weiß gar nicht, ob die überhaupt mal freigegeben wird so unter der Woche oder ob die wirklich immer abgesperrt ist. Aber da war eben nichts und hinter dir hast du halt die Leute, die dann in die Arena langsam reingehen, die sich die Tickets noch kaufen, die da irgendwie sich so ein bisschen auf das Spiel vorbereiten. Was dann schon komisch ist, ich meine, wir haben jetzt keine lange Reporterschalte gemacht. Es waren, glaube ich, bei uns 40 Sekunden, die ich tatsächlich dann vor der Kamera gesprochen habe. Wir verknüpfen das wahrscheinlich dann noch mit einem Hintergrundbericht so ein bisschen, mit Szenen, die wir eben da gemacht haben. Ich denke, den Tod von Kobe Bryant wirst du auch im Laufe des Jahres mitbekommen haben, was eben ja, wirklich auch leider sehr, sehr überrepräsentiert war in der Stadt. Also wir waren zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch da, wo an einem Morgen in der Arena die offizielle Trauerfeier abgehalten wurde. Und abends waren wir dann eben selber vor Ort und haben das Spiel der Clippers gesehen. Okay. So, und da hast du halt, wir waren den Tag dann in Downtown unterwegs und da hast du halt sehr stark gemerkt, dass da wirklich ja, die Menschen sich sehr mit der Person irgendwo identifizieren und dass diese Person wirklich das Bild der Stadt sehr stark geprägt hat. So, ne? Man spricht zwar immer von Michael Jordan als besten Basketballer, so, aber Kobe Bryant, gerade für die Lakers, die so als erfolgreichste Franchise gelten in den USA, ist da eine sehr wichtige Person gewesen, die dann wirklich so plötzlich und unerwartet einfach gestorben ist.
Ein Idol.
Genau, ein Idol. Vielleicht sogar mehr irgendwo noch so eine Person, die mit der jeder was anfangen konnte da, mit der jeder irgendein Erlebnis verbunden hat.
Also ich muss kurz sagen, ich als Basketball-Expertin, sogar ich kenne den Namen Kobe Bryant und die Person Kobe Bryant. Und es ist halt, also ich glaube schon, dass wenn so eine Legende, sage ich jetzt einfach mal vorsichtig.
Ja, definitiv.
So unerwartet stirbt, dass wirklich die Stadt für einen Moment auch stillsteht.
Ja, das hat man wirklich auch, also das habe ich ja nur, da waren wir noch in Deutschland zu der Zeit, als dann die Nachricht vom Tod kam, aber was man so eben von hier allein schon mitbekommen hat und wie man das dann vor Ort, die Trauerfeier so ein bisschen noch am Rande mitbekommen hat, ist wirklich krass gewesen, dass da wirklich so eine ganze Stadt damit irgendwie sehr schwer nur umzugehen weiß. Und ich glaube, die Verarbeitung von so einer Tragödie, die es im Endeffekt dann war, wird auch noch deutlich länger dauern. Also wenn wir jetzt gerade drüber sprechen, dass wir die Schalte schon aufgenommen haben und das Ganze erst Ende April veröffentlicht wird, dann ist das, glaube ich, wenn wir dann über die Playoffs sprechen und dann auch wieder ein mögliches Stadtduell haben, immer noch ein Thema, was da irgendwo so mitschwingt, was da immer noch einen gewissen Einfluss haben wird. So.
Ja, das wird lange noch einen hohen Stellenwert haben, glaube ich auch.
Ja. Definitiv.
Gerade aufgrund auch der Leistungen und dieser Präsenz, die ein Kobe Bryant halt in Amerika hatte.
Richtig.
Schwierig. Also echt ein hartes Thema auch. Es sind so echt harte Fakten, mit denen auch viele gar nicht umgehen wollen, weil sie es gar nicht wahrhaben möchten irgendwie. Aber es ist schwierig auf jeden Fall.
Ich glaube auch, dass das eben dann auch von der Mischung her des Beitrags ganz interessant sein wird, so dass man einerseits eben schon diese Vorschau haben wird irgendwo auf das Stadtduell zwischen den Clippers und Lakers, was eben dann wahrscheinlich folgen wird, wovon wir jetzt mal im Moment ausgehen können, im Laufe der Playoffs, wenn es dann um die Meisterschaft geht.
Und dann kann schon sein, ja.
Und dann andererseits eben dann diese Verbindung zu Bryant immer noch zu haben, der es eben, wie du eben gesagt hast, irgendwo ein Idol für viele ist, so ein Vorbild. Vielleicht nicht unbedingt mit jeder seiner Aktionen, die er im Laufe seines Lebens gemacht hat, aber von seiner Einstellung her als Spieler auch, als Sportler, da sehr viele drüber hinaus geprägt hat, ja.
Bin ich voll und ganz bei dir. Ich habe dem auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, das trifft es echt ganz gut.
Vielleicht können wir ja als nächsten Punkt dann wieder, was du eben dann schon sagtest, dass wir ursprünglich beim Basketball waren und dann wieder auf den Fußball abgedriftet sind. Was haben wir denn da noch als letztes Thema hier so mit lokaler Verbindung?
Puh, schwierig. Also
ich dachte da so an den ersten FC Köln.
Ach so, oh Gott, ja, hör mal, ich habe gerade eben gesagt, ich bin Gladbach-Fan und dann bringst du mich in Richtung FC. Das
ich dachte, du kannst nicht. Zumindest das Thema noch so ein bisschen einleiten.
Okay, ich behaupte, jetzt mache ich mich angreifbar, nicht so wie ein Schiri, sondern jetzt als Studentin und Kommilitonin.
Aber musst du dir bald Gedanken machen, wie du zur Uni kommst.
Ja, ist ja bald vorbei. Ja. Ich glaube nicht, dass der erste FC Köln Europa spielen wird.
Glaube ich auch nicht.
Gut, ich glaube nicht, dass sie absteigen werden.
Nein, das ist, glaube ich, also ich glaube, da trittst du jetzt auch nicht so vielen FC-Fans zu nahe. Das ist jetzt nicht unbedingt die wahrscheinlichste Prognose.
Nee, ich glaube, die werden sich am Ende ganz gut halten. Die letzten Spiele waren ja überraschend gut. Also habe ich auch nicht mit gerechnet. Muss man einfach mal gucken. Es ist nach wie vor sehr, sehr eng in der Bundesliga. Ich komme aus Düsseldorf gebürtig und ich muss leider eingestehen.
Ist die schlechteste Kombi hier, um in Köln zu spielen.
Ja, wirklich. Ich habe es mir echt nicht leicht gemacht, aber ich glaube, ich komme ganz gut klar damit. Worauf ich hinaus wollte, ich glaube, dass Fortuna sich tatsächlich wieder aus der Bundesliga verabschieden muss. Dafür sind die zu unbeständig. Also die halten sich zwar jetzt auf dem Relegationsplatz, aber...
Aber es ist für mich tatsächlich, also ich glaube, wir können... Das müsste dann Mainz und Augsburg sein, die Platz 15 und 14 belegen im Moment.
Also Mainz ist 15, bin ich mir ziemlich sicher, ja.
Weil die gestern dann, ich hatte nur den Zwischenstand gestern gesehen. Ja, dass
1-1 unentschieden.
Ja, ich hatte es beim 1-0 von Mainz und ich glaube, okay. da waren die auf 14 gesprungen und die Augsburger auf 15.
Ja, okay.
Aber ich glaube ehrlicherweise nicht, dass da irgendeiner von den Mannschaften nochmal unten reinrutscht. So, das werden Düsseldorf, Bremen und Paderborn unter sich ausmachen. Da trennen, glaube ich, im Moment die beiden 6 Punkte. Ich glaube, Düsseldorf hat 22 und Paderborn als letzter 16.
Es ist auf jeden Fall immer noch relativ eng.
Und ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass die Düsseldorfer von den Mannschaften da unten drin noch so die meiste Moral so ein bisschen haben. Ich kann mir die Bremer Saison einfach nicht erklären. So,
nee, es ist auch echt überraschend.
Es ist einfach skurril, so eine Mannschaft zu sehen, die eigentlich um Europa mitspielen müsste. Da, wo im Moment so ein bisschen der FC die Hoffnung hat, so, das wäre vielleicht eigentlich für die Bremer auch ein guter Zeitpunkt gewesen, jetzt so ein paar Spieltage vor Saisonende da nochmal oben anzugreifen. Düsseldorf hat durch den Trainerwechsel tatsächlich, glaube ich, nochmal profitiert. So ein bisschen diesen typischen Effekt, den man dadurch immer bescheinigt. So.
Auch ein bisschen trollig, ne? Friedhelm Funkel wird als, was war es, Trainer des Jahrzehnts?
Nee, ich glaube des Jahres in Düsseldorf, ne?
Ja, oder des Jahres.
Düsseldorf war Trainer des Jahres ausgezeichnet.
Und dann, zack, einen Tag später, ciao, here we go again.
Das war, glaube ich, tatsächlich irgendwo bei den Social-Media-Accounts so, der letzte Post, herzlichen Glückwunsch, Friedhelm, so, Düsseldorf war Trainer des Jahres und die nächste Meldung ist dann, der Vorstand trennt sich von Friedhelm Funkel.
Ja, das war echt, also da dachte ich auch, als ich das gelesen habe, dachte ich, hui, was geht denn da ab, aber... Ja, wie du sagst, am Ende profitieren sie vielleicht sogar noch davon. Es ist ja wirklich immer so ein kleiner Aufschwung, wenn ein neuer Trainer kommt.
Ja.
Zumindest ist das so die Idealvorstellung.
Es hat ja tatsächlich auch funktioniert. Das Einzige, was denen tatsächlich dann das Genick brechen könnte, wäre, man hat es ja verpasst, beispielsweise gegen Frankfurt den Sieg einzufahren, wo man spät den Ausgleich kassiert. Das gleiche gestern musst du eigentlich in Mainz auch gewinnen, bis haushoch überlegen, hast irgendwie... Da habe ich auch wieder nur einen Zwischenstand, aber irgendwo waren es 14-1 Torschüsse für die Düsseldorfer.
So. Überleg mal, das ist eine...
Und Mainz führt zu dem Zeitpunkt dann 1-0, wo du dir auch denkst, wie kann das jetzt sein? So, ne?
Düsseldorfer chancentot.
Ja, und das kann dir tatsächlich dann am Ende nochmal zum Verhängnis werden.
Ja, absolut. Also wenn du solche Spiele nicht gewinnst, dann wirst du am Ende bestraft.
Ja.
Also, ist halt leider so.
Ich meine, im Moment sieht es ja gut aus. So. Sie haben 4 Punkte auf den direkten Abstiegsplatz, wenn ich richtig informiert bin. Paderborn.
Ach, die.
Also aus Trainersicht, so, wo wir ganz am Anfang dann waren, dann können wir jetzt so diese ganz.
Mach mal den Rahmen.
Ja, schlagen. Ist Paderborn einfach eine sehr interessante Mannschaft, die eigentlich ist vom Fußball her viel mehr verdient hätte als viele Mannschaften, die da unten mit rumkicken, die einfach nur auf Gegenpressing, defensive Spielweise und so weiter ausgerichtet sind. hätte es Paderborn mit ihrer offensiven Art eigentlich verdient, irgendwo in der Liga zu bleiben. Da merkst du aber einfach wirklich die finanziellen Voraussetzungen und so. Da gibt der Kader nicht mehr her. Da muss man sich dann wahrscheinlich damit zufrieden geben. Was ich aber bei Paderborn gut finde, dass man sich eben nicht vom Trainer getrennt hat. Dass man sagt, man geht diesen Weg.
Das ist ein starkes Zeichen, ne?
Ja. Das ist nämlich sonst typisch gewesen, dass man dann irgendwann sagt, so, ja, unsere Lage ist zwar aussichtslos und so, aber wir trennen uns trotzdem nochmal von dem Trainer. Dann lieber wirklich die Philosophie verfolgen, mit dem Trainer den Weg zu gehen, so zu sagen, okay, wir haben das eine Jahr Bundesliga mitgenommen, haben dadurch mehr Einnahmen erzielt, so, ne, wenn Bayern mal in Paderborn war, dass dann das Stadion wirklich mal voll ist.
Ja, absolut.
Aber wir sehen uns langfristig noch als Zweitligist, wollen vielleicht irgendwann mal zu einem Erstligisten dann wirklich konstant werden.
Aber so eine Vision ist ja vollkommen in Ordnung.
Genau.
Sie haben jetzt mal so ein bisschen reingeschnuppert, mal geguckt, okay, wie ist das Feeling in der ersten Liga? Und dann kannst du ja merken, okay, wir sind gar noch nicht bereit dazu. Ist ja vollkommen legitim und ich gönne ihnen das auch. Klar, natürlich würde ich mich auch freuen, wenn Düsseldorf drin bleibt. Nochmal zurück, ich als Gladbach-Fan, ich freue mich über Derby sehr. Also jetzt am Mittwoch wird das Spiel gegen Köln hoffentlich nachgeholt. Mhm. Steht ja auch noch so ein bisschen auf der Kippe.
Ich glaube, es wird zumindest nachgeholt. Die Frage ist immer noch mit den Fans. Ne? Das wäre natürlich für dich gerade schade, wo du eigentlich im Stadion wärst, so wenn man dann jetzt womöglich nicht nur das eine Spiel, sondern dann jetzt die nächsten Wochen gar nicht mehr ins Stadion könnte. Ne?
Richtig, richtig. Nee, aber ich freue mich halt auf so Derbys und deswegen, klar, Paderborn, wie du gerade gesagt hast, bin ich auch bei dir, aber der Verlust aus der Bundesliga tut halt für mich als Gladbach-Fan nicht so weh, wie der erste FC Köln oder wie Fortuna Düsseldorf oder Leverkusen. Über Leverkusen müssen wir gar nicht sprechen, die sind ja oben mit dran.
Ja.
Deswegen, kurze Prognose noch, und ich glaube, unser Podcast neigt sich langsam dem Ende zu. Gib doch eine kurze Prognose, wer wird deutscher Meister?
Ich als Bayern-Fan muss da sagen, dass ich natürlich vielleicht nicht ganz neutral bin, aber ich sehe da mittlerweile schon die Karten auf unserer Seite. Also das hätte ich zu Rückrundenbeginn nicht gedacht. Ich dachte, die Leipziger halten sich da wirklich noch ein bisschen länger oben etwas konstanter. Ich meine, sie spielen natürlich immer noch guten Fußball. So. Und auch in Europa können die vielleicht, also ich denke, das Achtelfinale gegen Tottenham werden sie überstehen.
Denke ich auch.
Vielleicht können sie da dann noch eben im Viertelfinale was reißen. So, aber in der Bundesliga glaube ich es ehrlicherweise nicht, dass die nochmal wirklich rankommen. Und die Dortmunder sind zwar wirklich formverbessert, da merkst du auch richtig den Effekt durch Haaland eben vorne drin.
Ein grandioser Fußballer, also wirklich mein allergrößter Respekt.
Ja, also wirklich auch ein Spielertyp, den wir vielleicht mit Ausnahme von Lewandowski so in der Bundesliga im Moment nicht haben.
Ich noch mal ganz kurz, ganz kurz einhaken. Ich schaue einem Spieler wie Haaland unheimlich gerne beim Fußballspielen zu, weil jede Bewegung, die er macht, jede aktive Bewegung zum Ball oder sein Verhalten im Spiel, seine Laufwege, die sind so spannend und es macht so Spaß zuzusehen, weil Fußball sieht bei ihm so einfach aus.
Ja, es ist irgendwo sowas, was man nicht regelmäßig sieht, so was einzigartig ist bei ihm, so was ihn irgendwo besonders macht, auch dieser Torinstinkt dann vor dem Tor die richtigen Laufwege zu antizipieren, sich richtig zu positionieren und dann quasi den Ball nur noch einschieben zu müssen, was du sagst, dann sehr einfach aussieht, aber mit welchem Instinkt er das macht, so was wirklich dann irgendwo einzigartig ist.
Und ich finde, er ist jetzt auch nicht so der, vom optischen Typ ist er nicht der typische Stürmer. Also ein Kommentator hat mal im Spiel gesagt, der breche mit dem Babyface.
Ja.
Babyface, keine Ahnung, ist halt ein junger Kerl, so.
Ja, klar.
Aber er ist halt ein unheimlich stämmiger Spieler, den du eher auf der 6 oder in der Innenverteidigung kennst, umso interessanter und spannender macht es das.
Und ich finde dann noch die Kombination daraus, einerseits aus seinen körperlichen Voraussetzungen und dann
physisch ist er natürlich top.
Ja, mit der Physis, ne? Also dass er wirklich so antrittsstark ist, so dass er da wirklich seine Gegenspieler mehr oder weniger über den Haufen läuft, ist schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. So, und gerade wenn man irgendwie zurückdenkt, dass der vor nicht mal einem Jahr noch irgendwas mit Norwegen U17 WM gespielt hat, WM oder EM, ich glaube es war WM, und da dann das erste Mal wirklich von sich hat reden machen lassen, als er, ich glaube, 9 Tore waren das in einem Spiel geschossen hat, so, ne, da merkst du dann halt auch diese physischen Voraussetzungen,
ja,
dass er da einfach wirklich so, so sehr überlegen ist und das sich jetzt ja wirklich auch auf den Profifußball übertragen hat, ne, weil den meisten Innenverteidigern in der Bundesliga, die gestandene Profis sind, so ist er ja trotzdem noch weit überlegen.
Ja, also da ist eine Körpertäuschung und ciao.
Ja.
Dann macht er das Ding auch.
Was denkst du, wer deutscher Meister wird?
Ja, also ich dachte auch, Leipzig macht's. Mhm. Inzwischen glaube ich, dass es auch eng wird, weil die Leipziger dafür einfach zu oft jetzt gepatzt haben in letzter Zeit. Also so, da hat so die letzte Konsequenz gefehlt. Die hätten die Dinger viel früher für sich entscheiden können. Umso ärgerlicher ist es natürlich, dass Bayern wieder vorbeigezogen ist und sich jetzt da oben auch schon so ein bisschen gefestigt hat. Also der Punktabstand wird größer.
Ja.
Ich ärgere mich umso mehr auch für die Gladbacher, weil die auch wichtige Spiele echt vermasselt haben.
Ja.
Wo sie es auch fix hätten machen können. Also das, die hätten den Punktabstand einfach gering halten können.
Ja.
Waren nicht wach genug und haben es vermasselt einfach. Deswegen bin ich da auch leider bei den Bayern. Ich hätte mir gewünscht, dass es auch mal wieder wer anders macht. Es ist aber noch gar nichts entschieden. Also wie gesagt, es werden immer weniger Spiele.
Ja.
Die Punkte, die du noch erreichen kannst, werden immer weniger. Ich denke, dass Bayern dafür einfach eine zugestandene Mannschaft ist, um das jetzt aus der Hand zu geben. Die haben die nötige Erfahrung und diese nötige Haltung in der Mannschaft, um das jetzt runterzuspielen.
Was denkst du denn, wenn wir dann ein bisschen weiter runtergehen? Was machen die Gladbacher? Reicht es für die Champions League? Weil Leverkusen macht von hinten ordentlich Druck.
Ja, die satten das Pferd von hinten auf gerade. Ja. Ne? Also mit Leverkusen habe ich auch nicht gerechnet. Ich glaube nicht, dass die Gladbacher die Champions League packen. Also ich würde es ihnen gönnen, auch jetzt unter der ersten Saison unter Rose. Ein super Typ, super Trainer.
Kann ich nur so bestätigen.
Nee, ich glaube nicht, dass die Gladbacher in die CL kommen. Glaube ich nicht. Und wenn, wäre es auch nicht richtig, weil jedes Mal, wenn Gladbach Champions League gespielt hat, haben die sich früh wieder verabschiedet. Von draußen guckt gerade Jana rein, deswegen lachen wir ein bisschen.
Den haben wir nachher auch noch als Interviewgast, hoffentlich.
Er kommt kurz rein und gibt ein kleines Statement. Nee, wo war ich stehen geblieben? Achso, Gladbach in der Champions League war nie so gestanden.
Ich glaube aber, es würde der Mannschaft sehr helfen, wenn man nochmal Champions League spielt, um eben die zusätzlichen Einnahmen mitzunehmen. Weil natürlich, also
wirtschaftlich gesehen natürlich.
Ja, man muss sagen, dass Gladbach eine der wenigen Mannschaften ist, die Europa League ernst nehmen, also der wenigen deutschen Mannschaften. So, Frankfurt kann man da als letztjähriges Beispiel noch nennen, dieses Jahr ja auch wieder.
Aber genau aus dem Grund bin ich eher bei der Europa League. Ich glaube einfach, dass das fürs Selbstvertrauen wichtiger ist. Der wirtschaftliche Aspekt jetzt mal.
Ja, also einerseits für die aktuelle Saison vielleicht ja, aber ich glaube für die langfristige Ausrichtung des Vereins wären eben so Champions League-Einnahmen sehr wichtig, um eben noch zumindest an, sagen wir mal, Leverkusen den Anschluss zu halten. So, dass man sagt, man spielt immer um diesen vierten Platz mit, weil die anderen drei oben wahrscheinlich zu gefestigt, zu konstant sind, um die wirklich noch langfristig abzulösen.
Ja, doch. Also gucken, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es für die Champions League reicht.
Ich glaube, es wird eng.
Er guckt schon wieder. Er ist aufgeregt. Er möchte gleich auch auf jeden Fall hier rein.
Ja.
Na gut. Ja, schauen wir mal, wer es macht. Wir sind ja beide bei Bayern. Na toll.
Ich habe da keine Einwände. Vielleicht können wir noch ganz kurz die letzten paar Minuten auf das letzte Projekt von uns blicken mit dem Handball. Mit dem VfL Gummersbach. Was haben wir da so im Angebot?
Also ich bin da ehrlich gesagt raus. Ich weiß nur, wer als O-Tongeber sprechen soll. Ich weiß aber nicht. Jetzt gucken sie schon zu zweit hier rein. so viel kann ich dazu aber auch nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich bin nicht aus der Region hier. Ich kann das absolut nicht einordnen.
Das weiß ich tatsächlich so auch nicht. Das Einzige, ich meine, was du ja auch jetzt schon angedeutet hast mit den O-Tongebern. Ich glaube, Spieler waren es.
Aber lass doch. Also wir haben ja Gäste in unserem Podcast hier.
Das ist dann für morgen vorgesehen?
Genau, also wir nehmen ja gerade die erste Folge auf und morgen ist die zweite geplant.
Ja.
Und dann kannst du ja wunderschön als Aufhänger die Mädels nehmen, die das Projekt begleiten und auch heute schon drehen, glaube ich.
Ja.
Da kannst du ja einen raussuchen oder wir morgen wieder in unserem Duo-Podcast hier.
Wunderbar.
Die das einfach mal einordnen und einschätzen können und uns ein bisschen erzählen können, weil davon haben wir wirklich keine Ahnung.
Tatsächlich, ja. Da müssen wir uns dann ein bisschen, müssen die uns auf die Sprünge helfen.
Genau, dann können die uns ja ein bisschen an die Hand nehmen und uns erklären, mein Gott, ich musste lachen über Jan und Lars, die da wirklich spicken und gucken und uns beobachten.
Ganz motiviert.
Okay, jetzt winkt er. Tschö.
Ja, auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Oh, unser Stichwort auch, glaube ich. Wir freuen uns, euch Gäste vorstellen zu können morgen und heute schon.
Ich glaube, heute haben wir zumindest den Janno oder den Lars noch zu Gast.
Die euch dann ein bisschen mehr über ihr Projekt erzählen können. Wir gucken ein bisschen von außen drauf. Die können das aber auch echt ordentlich erklären und einschätzen. Und
ähnlich wie wir es jetzt dann hatten, eben bei mir mit der Reporterschalte,
genau.
Glaube ich, können wir da dann nochmal ein bisschen mehr in die Hintergründe schauen.
Ja, super. Ich freue mich über die erste Folge. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, Timo.
Mir auch. Gerne.
Und dann freue ich mich, wenn wir uns morgen wieder zusammensetzen und Folge Nummer 2 recorden.
Dann vielleicht noch mit etwas weniger Sportfokus und dann etwas mehr auf unserem Projekt tatsächlich.
Oder auf gesellschaftlicher Ebene.
So können wir es auch machen.
Okay, Timo, dann hab einen schönen Tag. Wir verabschieden uns.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Genau. Und schalte doch morgen wieder ein, wenn es wieder heißt Campus Podcast. Tschüss.